Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Sebastian Hille, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten mit den Terminen des Kanzlers.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Wie üblich am Freitag der Blick auf die kommende Woche mit den Terminen des Kanzlers. Und los geht's am Dienstag, dem 28. Oktober. Im Rahmen seiner Antrittsbesuche besucht der Bundeskanzler dann nämlich den Freistaat Sachsen. In Dresden wird der Bundeskanzler in der Staatskanzlei des Freistaats von Ministerpräsident Michael Kretschmer empfangen und nimmt dort an der Kabinettssitzung teil. Im Anschluss geben der Ministerpräsident und der Bundeskanzler ein Pressestatement ab. Anschließend besucht der Bundeskanzler das Bildungszentrum der Handwerkskammer Dresden. Dort informiert er sich über die Fachkräfteausbildung im Handwerk. Der Bundeskanzler wird mit Meisterschülerinnen und Meisterschülern verschiedener Gewerke ins Gespräch kommen. Das Handwerk ist wichtiger Arbeitgeber, Ausbilder und Ansprechpartner. Im Anschluss besucht der Bundeskanzler den Halbleiterhersteller Global Foundries in Dresden. Das Werk zählt zu den bedeutendsten Produktionsstandorten der europäischen Mikroelektronik. Hier wird sich der Bundeskanzler mit der Unternehmensführung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern austauschen sowie eine Rede halten. Am Mittwoch, dem 29. Oktober, leitet der Bundeskanzler wie üblich ab 10 Uhr das Bundeskabinett. Im Anschluss wird der Bundeskanzler an der Auftaktveranstaltung zur Hightech-Agenda Deutschland auf dem EUREF-Campus in Berlin teilnehmen. Nach der Begrüßung durch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär wird Friedrich Merz gegen 13.25 Uhr die Eröffnungsrede halten. Schwerpunkt der Rede des Bundeskanzlers wird die Forschungs-, Wissenschafts- und Innovationspolitik der Bundesregierung sein und deren Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, gerade auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Veränderungen. Mit der Hightech-Agenda richtet die Bundesregierung daher ihre Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik gezielt auf Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und technologische Souveränität aus. Am Donnerstag, dann dem 30. Oktober, wird der Bundeskanzler zum Antrittsbesuch in die Türkei reisen. Dort wird er dann am 30. in Ankara den türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu Gesprächen treffen. Dabei wird es unter anderem um bilaterale und außenpolitische Fragen sowie um eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Migration und Sicherheit gehen. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Das sind die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Gibt es Fragen dazu? Herr Kremer.
Frage zu dem Besuch bei Global Foundries. Geht es da auch um die aktuelle Chip-Krise?
Nun, Sie können sich vorstellen, dass natürlich bei einem Unternehmen, das in dem Bereich Mikroelektronik tätig ist, natürlich auch diese Fragen von Interesse sind, ohne dass da irgendwelche Entscheidungen zu erwarten wären.
Okay, das wollte ich gerade noch fragen. Okay.
Dann Herr Kollege, bitte.
Es geht um die Türkei-Reise.
Ja, ist ja auch ein Termin des Kanzlers.
Ja, okay. Herr Hiller, ich möchte sehr gerne von Ihnen wissen.
Wenn Sie ein bisschen mehr in das Mikrofon sprechen, dann können wir Sie besser verstehen.
Külach ist mein Name, ich schreibe für Hürriyet. Herr Bundeskanzler hat ja diese Woche, also in London, gesagt, dass die Balkanländer zu Europa, das heißt zu uns gehört, hat er gesagt, und dass er, was die Annäherung der Balkanländer EU betrifft, also doch ziemlich unterstützt. Also, wie ist die Position der Bundesregierung, was die Mitgliedschaft der Türkei betrifft? Wird das auch zur Sprache kommen in Ankara?
Vielen Dank. Sie wissen sicherlich ja besser als wir um die Bedeutung der Türkei für Deutschland und für die Europäische Union. Die Türkei ist wichtiges Land in der NATO. Wir haben viele gemeinsame Themen in den Bereichen Migration, Energie, Handel. Und natürlich sind wir eng miteinander verwoben über viele Deutsche mit türkischen Wurzeln und auch viele in Deutschland lebende Türkinnen und Türken. Und von daher ist die Türkei natürlich, hat eine besondere Bedeutung und ist ein besonderer, wichtiger Nachbarstaat der EU. Und wir streben auch weitere Fortschritte in den EU-Türkei-Beziehungen an und führen derzeit, das wissen Sie vielleicht, auch hochrangige Dialoge in den Bereichen Handel, Migration und Sicherheit.
Mehr nicht, also.
Ansonsten, der Status, die Haltung ist unverändert. Die Beitrittsverhandlungen, wissen Sie, liegen auf Eis und Alles andere habe ich gerade gesagt, was die Bedeutung der Türkei als strategisch wichtigem Partner und Beitrittskandidat angeht.
Frau Kornmeier dazu, Entschuldigung.
Genau, eine Nachfrage dazu, wenn es da auch um Migration geht. Geht es da eigentlich auch noch darum, das EU-Türkei-Migrationsabkommen wiederzubeleben?
Die Türkei hat eine wichtige Rolle bei diesem Thema Migration, aber ich kann dem, was da jetzt besprochen wird, natürlich so im Detail nicht vorgreifen. Wir sind uns bewusst über die Rolle der Türkei bei diesem Thema und wir wissen auch, dass das ein erfolgreiches Abkommen war, aber in welche Richtung sich das jetzt weiterentwickelt, dem kann ich nicht vorgreifen, Frau Kornmeier.
Dann Herr Kollege dazu, bitte.
Ja, Alexander Wenzel, Nachrichtenagentur AFP. Ich habe auch noch eine Frage beim Thema Migration. Können Sie vielleicht noch ein bisschen genau sagen, um was es da gehen könnte bei den Gesprächen? Also könnte zum Beispiel auch die Türkei eine Rolle schieben, bei dem Plan vermehrt nach Syrien abschieben zu wollen? Also wird auch darüber gesprochen werden?
Also ich kann Ihnen sagen, dass das ein Thema ist, das uns im Verhältnis mit der Türkei beschäftigt, aber ansonsten würde ich bitten, die Gespräche, die dann ja erst kommende Woche am Donnerstag in Ankara stattfinden, abzuwarten, um dann hinterher sagen zu können, wie konkret es auch bei diesem Thema war.
Dann haben wir weitere Termine, nämlich zwei Reiseankündigungen, einmal aus dem Bildungsministerium.
Vielen Dank. Ich kann Ihnen heute eine Reise von Bundesministerin Karin Prien ankündigen. Die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend reist in der kommenden Woche nach Israel. In Jerusalem und Tel Aviv stehen die Themen deutsch-israelischer Jugendaustausch und internationale Freiwilligendienste sowie die Themen Erinnerungskultur, Holocaust-Education und Lehrkräftebildung auf dem Programm. Außerdem wird sich Ministerin Prien über Strategien informieren, mit denen Seniorinnen und Senioren mit jungen Israelis zusammengebracht werden, um den Generationenzusammenhalt zu stärken.
Und aus dem Ministerium für Wirtschaft und Energie.
Danke. Ich kann Ihnen mitteilen, dass Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reich hier heute Morgen zu einem Besuch der Ukraine in Kiew angekommen ist. Die Ukraine ist in den letzten Wochen starken Angriffen ausgesetzt gewesen. Insbesondere die Energieinfrastruktur wird von Russland vor dem Winter erneut gezielt angegriffen. Ministerin Reich möchte vor Ort ausloten, wie Deutschland noch konkreter und besser beim Wiederaufbau und der Sicherung der Energieversorgung unterstützen kann. Wichtige Instrumente dafür sind die deutsch-ukrainische Energiepartnerschaft und der Ukraine Energy Support Fund. Ein zweites wichtiges Thema der Reise ist eine verstärkte Kooperation in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Deutsche und ukrainische Rüstungsunternehmen sollen hier näher zusammengebracht werden. Dankeschön.
Gibt es Fragen zu der einen oder der anderen Reise?
Kubina? Mario Kubina, ARD-Hörfunk, ans BMWE die Frage, ob die Ministerin auch von Vertretern deutscher Industrieunternehmen begleitet wird, möglicherweise von Start-ups, die im Bereich Drohnentechnologie unterwegs sind und welche konkreten Standorte in der Ukraine besucht werden.
Zum Reiseverlauf können wir erst im Nachgang kommunizieren, wie üblich. Und ja, die Ministerin wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, die beiden Themen, also Energieinfrastruktur und Sicherheit und Verteidigung, auch abdecken. Aber auch da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider keine Details nennen.
Herr Krämer?
Können Sie sagen, wer in der Wirtschaftsdelegation dabei ist?
Das können wir erst im Nachgang.
Wie groß die Wirtschaftsdelegation ist?
Auch das.
Und es gibt noch eine Reiseankündigung.
So ist es. Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Stefanie Hubig, reist am kommenden Sonntag, den 26. Oktober, nach Liechtenstein. Sie wird dort am Treffen der deutschsprachigen Justizministerinnen und Justizministern teilnehmen. Das jährliche Treffen der Justizministerinnen und Justizminister aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein dient dem Austausch über aktuelle rechtspolitische Themen. Im Mittelpunkt der Gespräche in diesem Jahr stehen der Schutz von Grundrechten in Zeiten globaler Krisen und der Einsatz von KI in der Justiz. Daneben wird es auch um die Herausforderungen geschlechtsspezifischer Gewalt und ein zeitgemäßes Familienrecht gehen.
Gibt es Fragen dazu?
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch ein Statement aus dem Auswärtigen Amt.
Das ist richtig. Wie Sie einem Interview des Außenministers gestern entnehmen konnten, war geplant, dass Außenminister Wadephul in den nächsten Tagen nach China reist. Diese Reise kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden. Die chinesische Seite konnte zuletzt, bis auf den Termin mit dem chinesischen Außenminister, hinreichende weitere Termine nicht bestätigen. Dabei gibt es gerade in diesen Tagen eine Vielzahl von Themen, die wir mit der chinesischen Seite gerne besprechen wollen. Auch wenn wir unsere Wirtschaft und Lieferketten diversifizieren und unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, wollen wir mit China zusammenarbeiten. Gleichzeitig bereiten Handelsbeschränkungen, vor allem in den Bereichen seltene Erden und Halbleiter, den deutschen Unternehmen große Sorgen. Auch die Sicherheit Asiens und Europas sind eng miteinander verbunden. Unser Interesse ist, dass China dazu beiträgt, einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erreichen. Kein anderes Land hat so viel Einfluss auf Russland. Wir sind weiter sehr daran interessiert, uns partnerschaftlich zur gesamten Themenpalette auszutauschen. Wir bedauern sehr, dass es in den nächsten Tagen entgegen gemeinsamer Planungen kurzfristig dazu keine persönliche Gelegenheit geben wird. Wir verschieben die Reise auf einen späteren Zeitpunkt. Der Außenminister beabsichtigt, sich sehr bald telefonisch mit seinem chinesischen Amtskollegen intensiv auszutauschen. Besten Dank.
Herr Wurzel dazu.
Ja, könnten Sie noch mal schildern, woran das genau lag? Lag das an Terminen oder lag das an Inhalten?
Hierfür gehe ich unter drei.
Entschuldigung, dann gehen wir unter eins. Bitte schön.
Ja, wer hat denn die Reise abgesagt? Deutschland oder China?
Ich kann Ihnen noch einmal mitteilen, dass die Reise zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden kann. Sie wird verschoben werden.
Herr Krämer. Wir sind weiter unter eins.
Auf wann wird sie verschoben?
Wir kündigen Reisen hier an, wann und wie wir sie ankündigen.
Dann noch mal eine Nachfrage, weil ja auch Herr Merz und Herr Klingbeil, ich glaube im November, beide in China angekündigt sind. Sind diese Reisen noch aktuell?
Ich habe dazu heute keine anderen Mitteilungen zu machen. Termine des Kanzlers kündigen, wie wir sie wissen, am Freitag der Vorwoche an, wie wir es heute für die kommende Woche getan haben. Und das betrifft dann auch alle weiteren Termine in folgenden Wochen. Frau
Hartmann. Bitte was?
Frau Hartmann fürs BMF.
Entschuldigung.
Danke. Da kann ich mich den Worten anschließen. Das gilt natürlich auch für den Bundesfinanzminister.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann wechseln wir das Thema und kommen zu Herrn Jesipow.
Wladimir Jesipow, Deutsche Welle, an das Bundesinnenministerium. Es hat gestern einen Flug gegeben ab Berlin nach Tiflis, mit dem mehrere Personen abgeschoben worden sind, nach Georgien. Unter anderem sollen an Bord die Angehörigen des Selim Khankhanaschwili gewesen sein. Das ist der tschetschenische Feldkommandeur, der in Berlin im August 2019 von einem russischen Killer erschossen wurde. Können Sie uns bestätigen, dass die Familienangehörige von Khankhanaschwili gestern nach Tiflis abgeschoben wurden und wer hat diesen Charterflug bestellt und bezahlt?
Also dazu liegen mir jetzt gerade keine Erkenntnisse vor. Wenn ich da etwas nachreichen kann, dann versuche ich das gerne noch während der laufenden Pressekonferenz.
Dann Herr Höfle.
Anderes Thema?
Ja, neues Thema bitte.
Zu dem Vorfall gestern in Litauen hätte ich eine Frage ans Verteidigungsministerium. Was bedeutet dieser Vorfall für die deutschen Soldaten, die dort stationiert sind? Sind die jetzt in erhöhter Alarmbereitschaft?
Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich sind alle Maßnahmen, alle Anstrengungen darauf gerichtet, die Sicherheit unserer Soldaten in Litauen auf einem konstant hohen Niveau zu halten. Zum Vorfall gestern, zu den Einzelheiten, müsste ich Sie natürlich an die NATO verweisen. Ich glaube, man kann aber im Ergebnis der Vorfälle von gestern festhalten, dass die Luftverteidigung zum Schutz der Ostflanke im Rahmen der NATO funktioniert. Die russischen Aktivitäten an der Luftgrenze sind durchgängig überwacht worden. Die Annäherung an den litauischen Luftraum hat die NATO nicht überrascht. Ich kann auch berichten, dass im Rahmen des NATO Air Policings eine Alarmrotte aufgestiegen ist. Die war an der Luft und wäre dann im weiteren Verlauf eine konkretisierte oder konkretisierbare Angriffsabsicht festgestellt worden, dann hätten wir auch jederzeit angemessen reagieren können.
Nachfrage, der Minister hat die Brigade in Litauen, die Deutsche, als kriegstüchtig bezeichnet, aber die ist ja auch noch im Aufbau, wenn ich das richtig verstanden habe. Also inwiefern ist die jetzt schon kriegstüchtig oder erst in der Endausbaustufe?
Also zum aktuellen Stand der Brigade Litauen haben wir ja schon mehrfach vorgetragen. Wir haben jetzt im Prinzip den Brigadestab etabliert. Weitere Truppenverbände werden in den nächsten Monaten der Brigade unterstellt und dann auch nach Litauen entsandt. Grundsätzlich ist es immer so, dass die Selbstverteidigungsfähigkeit auch im Bereich Luftverteidigung gegeben ist durch die Systeme, die wir dort vor Ort haben. Zu den Einzelheiten kann ich hier nicht ausführen, aber Sie wissen auch, dass wir Luftverteidigung im Bündnis gemeinschaftlich organisieren und Fähigkeiten, die uns gegebenenfalls noch fehlen, werden dann eben durch Partner bereitgestellt.
Dann Herr Kubina mit einem neuen Thema.
Auch eine Frage ans BMVG, geht um den Zwischenfall bei der Bundeswehrübung in der Nähe von München. Da hätte ich die Frage, die bayerische Polizei gibt an, dass sie zumindest vom Zeitpunkt der Übung, also davon, dass am Mittwochabend schon Feldjäger bei Erding unterwegs waren, nichts gewusst hat. Die Bayern sagen, ihnen sei eben kommuniziert worden, dass eine konkrete Lage nach Übungsplan erst für den Donnerstag zu erwarten sei und erklären damit dann eben das Chaos, das entstanden ist. Ja, wie erklären Sie es, dass die Bayern diese Information hatten und die bayerischen Sicherheitskräfte einfach nicht wussten, was am Mittwochabend schon los war in Erding?
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte meinen Ausführungen voranstellen, dass natürlich die Aufklärung der Umstände, die ja dann entsprechend auch zu dieser ungewollten Schussabgabe geführt haben, jetzt absolute Priorität haben. Das machen wir natürlich gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden vor Ort. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass wir mehr als froh sind, dass den betroffenen Soldaten nicht mehr zugestoßen ist, als das, was ihm passiert ist. Noch mal ganz kurz zur Übung an sich. Es ist durchaus gängige Praxis, dass die Bundeswehr auch im urbanen Raum übt. Das müssen wir, das tun wir auch mit einer neuen Dringlichkeit. Sie wissen, dass wir in Federführung des Verteidigungsministeriums den Operationsplan Deutschland entwickelt haben. Und der hat ja nicht nur den Charakter eines Verteidigungsplans nur für die Streitkräfte, für die Bundeswehr, sondern es geht ja hier um die Abwehr hybrider Bedrohungen. Und das erfordert natürlich, wenn man diesen Plan umsetzt, auch, dass alle Ressorts zusammenwirken. Und das müssen wir üben. Und das haben wir dort in Bayern getan. Der Plan kann eben nur funktionieren, wenn er regelmäßig beübt wird. Und das können wir nicht nur auf Truppenübungsplätzen tun, sondern wir müssen tatsächlich realitätsnah üben. Und die hybriden Kräfte, gegen die wir uns zur Wehr setzen müssten, gegebenenfalls, da ist ja auch erwartbar, dass die entsprechend auch im urbanen Raum agieren würden. Das war also das Setting, der Anlass für diese Übung. Wir haben selbstverständlich im Vorfeld der Übung informiert über die bewährten Kanäle. Es gilt natürlich zu vermeiden, dass die Bevölkerung verunsichert wird oder verängstigt ist, wenn dort Soldaten in der Ortschaft tatsächlich üben. Und es gab eine Pressemitteilung, die den Übungszeitraum 22. bis 29.10. ausgeworfen hat. Es gab natürlich auch Absprachen mit den Sicherheitsbehörden. Und es ist so gewesen, dass am Vortag natürlich erste Kräfte, auch also erste Soldaten, in den Raum gekommen sind, dort auch schon, wenn man so will, eben Stellungen bezogen haben. Und wie es dann entsprechend halt dazu kam, dass die Polizei vor Ort offensichtlich nicht wusste, dass die Vorbereitungen für diese Übung starten, das ist Gegenstand der Aufklärung, die wir jetzt sehr intensiv vorantreiben.
Zusatz, haben Sie denn seitens des Ministeriums oder der Bundeswehr klar nach Bayern kommuniziert, dass auch wenn die Übung insgesamt am Mittwoch beginnt, beziehungsweise laut Übungsplan erst ab Donnerstag eben mit konkreten Übungstätigkeiten zu rechnen ist in der betreffenden Region, dass möglicherweise auch schon was am Mittwochabend passieren kann? Oder war das, sagen Sie, vielleicht doch eine missverständliche Kommunikation aus Berlin?
Das ist Gegenstand der Untersuchung. Sie wissen, dass ja auf verschiedenen Ebenen kommuniziert wird. Ansprechpartner des Landeskommandos sind ja möglicherweise auch die Sicherheitsbehörden des Bezirks. Die Frage ist, inwieweit auch dann an die Adresse der oder auf die Ebene der lokal zuständigen Polizei diese Information auch weitergegeben wurde. Aber da müssen wir jetzt auch entsprechend eng mit den Behörden vor Ort nochmal abklären, wie die Informationsflüsse gestaltet waren. Und wenn wir dort Defizite feststellen und Dinge zukünftig zu verbessern sind, dann werden wir die selbstverständlich auch verbessern. Das ist jetzt unsere feste Absicht.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann Herr Polanski mit einem neuen Thema, bitte.
Jo, vielen Dank. Geht um die Halbleiter und die möglichen Engpässe, die da jetzt drohen. Vielleicht das an das Wirtschaftsministerium die Frage, welche Anstrengungen unternimmt denn die Bundesregierung, um sozusagen einen solchen Engpass, gerade auch für die deutsche Autoindustrie, die ja wichtig ist, zu verhindern?
Also wir nehmen die Situation der Unternehmen weiterhin sehr ernst. Wir sind im Gespräch mit den Unternehmen, mit den Verbänden, mit den niederländischen und den europäischen Partnern. Und wir setzen uns auch gegenüber China natürlich für die Interessen der deutschen Abnehmer dieser jetzt gesperrten Nexperia-Komponenten ein. Generell ist klar, Mikroelektronik ist entscheidend für unsere Lieferketten und für die Sicherheit unseres Wirtschaftsstandortes. Umso wichtiger ist es, dass wir kürzlich als Bundesregierung die Mikroelektronikstrategie verabschiedet haben, die ja einen neuen Fokus auch setzt auf die Resilienz der Lieferketten. Und darüber hinaus fördert das BMWE im Rahmen des European Chips Act Maßnahmen des hiesigen Kapazitätsaufbaus, sodass wir auch zumindest teilweise Abhängigkeiten vom europäischen Ausland reduzieren können in der Zukunft.
Zusatz? Im Rückgriff auf die nicht stattfindende Reise vielleicht, wäre das denn hilfreich gewesen, wenn jetzt, weil es ja auch Handelsfragen ein Thema sein sollten, wenn der Außenminister jetzt zu dem Zeitpunkt, gerade wenn es diese Probleme gibt, dort vor Ort wäre jetzt ab dem Wochenende oder ab dem Sonntag?
Also nochmal, wir setzen uns auch gegenüber der chinesischen Seite für die Interessen der deutschen Unternehmen ein und das tun wir auf den vorhandenen Kanälen, die existieren ja.
Herr Krämer dazu?
Was wird denn konkret getan jetzt?
Ich kann verweisen auf das, was ich gesagt habe. Wir sind im Gespräch, wir nehmen die Situation ernst und wir setzen uns gegenüber China ein. Und darüber hinaus, genau, habe ich ja verwiesen auf weitere Maßnahmen.
Gibt es einen Zeitraum, in dem Sie sich vorstellen, dass die Branche resilienter sein soll? Weil das ist ja, wird ja schon seit Jahren gesagt und dass die aktuellen Ereignisse sind ja wieder ein Beispiel dafür, dass es nicht passiert.
Meinen Ausführungen habe ich erstmal nichts hinzuzufügen. Wir sind da an Maßnahmen dran, die setzen wir jetzt um.
Dann Frau Kürschner dazu.
Wenn ich mich recht erinnere, wurde ja bei dem Ausgleich 3 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen vom Verkehrsministerium für den Straßenbau, für baureife Projekte, das explizit dem BMWE für Investitionen in Mikroelektronik genommen. Können Sie mal erklären, inwiefern das jetzt eigentlich kontraproduktiv ist oder ist es kontraproduktiv?
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mitteilen, dass die Projekte trotzdem weiterfinanziert werden können.
Zusatz, Frau Kirchner?
Also das heißt, die 3 Milliarden haben wir jetzt vorher auch keinen bedeutenden Unterschied gemacht, um eben die Industrie, also die Mikroelektronik wirklich zu stützen? Also inwiefern passt das ins Bild?
Nochmal, die Projekte, die geplant sind, die können weiterfinanziert werden.
Dann muss ich mal nachfragen, Herr Isiboff, hatten Sie sich zu diesem Thema gemeldet? Sekunde. Jetzt, bitteschön.
Zu amerikanischen Sanktionen gegen russische Ölunternehmen Rosneft und Lukoil. Wie sind denn die deutschen Entities von Rosneft betroffen von diesen Sanktionen?
Genau, die Vereinigten Staaten haben ja am 22. Oktober weitere Sanktionen gegenüber Russland beschlossen. Die Verschärfung der US-Sanktionen sind ein starkes Signal unseres G7-Partners gegenüber Russland im Hinblick auf den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Und ein wesentlicher Bestandteil in der Tat der Maßnahmen ist die Listung des russischen Öl- und Staatsunternehmens Rosneft. Ziel ist der russische Ölsektor als einer der Haupteinkommensquellen für den russischen Staatshaushalt. Dies entspricht auch den Zielen, die Deutschland und die EU verfolgen. Die EU hat ja im 19. Sanktionspaket ebenfalls Maßnahmen gegen den russischen Energiesektor beschlossen. Und entsprechend der gemeinsamen Zielsetzung der G7 gehen wir davon aus, dass die Maßnahmen der Vereinigten Staaten ebenso wie die Maßnahmen der EU und des Vereinigten Königreiches sich nicht gegen die unter Treuhand befindlichen Tochtergesellschaften von Russland richten. Denn diese sind ja von der russischen Muttergesellschaft abgekoppelt, zum einen durch die Sanktionen, zum anderen durch die Treuhand der BNZA. Und entsprechendes gilt dann auch für die Raffinerien und die sonstigen Unternehmen, an denen Rosneft Deutschland Anteile hält, also die PCK, Bayern Oil und Miro.
Zusatz?
Kurze Nachfrage. Sie gehen davon aus oder Sie wissen das?
Wir gehen davon aus und wir sind natürlich zu Einzelheiten mit der Seite der Vereinigten Staaten im Austausch.
Herr Polanski dazu.
Jetzt ist ja zum einen bekannt, dass die US-Administration jetzt nicht immer die gleichen Einschätzungen hat wie die EU-Kommission oder meinetwegen die britische Regierung. Gibt es denn da Signale, dass das ausgenommen werden soll? Weil das ist ja Kasachstan, dass da zum großen Teil nach Schwedt geliefert wird. Plus es geht über die Druzhba-Pipeline, die durch Russland fließt. Da kann man ja zu anderen Bewertungen kommen, im Grunde genommen in der US-Administration. Sorry.
Genau, da kann ich nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Zu Einzelheiten ist die Bundesregierung mit den zuständigen Stellen in Washington im Austausch. Und wichtig ist, dass wir hier etwaige Rechtsfragen schnellstmöglich auch technisch klären. In der Tat, Rosneft Deutschland erhält unter anderem Rohöl aus Kasachstan. Im Sanktionspaket der EU ist festgelegt, dass dieser Transport nicht sanktioniert wird. Und im Hinblick auf die USA habe ich mich ja gerade geäußert, da sind wir weiter im Austausch.
Dann Herr Kollege, bitte.
Philipp Menn vom ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage wahrscheinlich an Herrn Hille, gegebenenfalls auch an Frau Lorenz hat. Und zwar wurde ja gestern bekannt, dass Russland im Nordatlantik ein sehr umfassendes Spionagesystem oder Überwachungssystem installiert hat und auch über 10 Jahre hinweg technisches Gerät auch in Deutschland bei deutschen Firmen gekauft hat. Wie kann das sein? Welche Erkenntnisse haben Sie dazu? Und muss gegebenenfalls das Gesetz dann nochmal nachgeschärft werden, um sowas zu verhindern?
Wer kann hier was sagen?
Wer möchte?
Herr Harms.
Sekunde.
Zuständig für Sanktionen und Sanktionsregime und die Durchsetzung von etwaigen Dingen. Und zu militärischen Aspekten kann ich mich hier nicht einlassen aufgrund der Geheimhaltung.
Herr Mendt, mir liegen da keine Erkenntnisse zuvor. Wir werden uns schlau machen und wenn es da was nachzuliefern gibt, wird das entsprechende Haus Ihnen nachliefern.
Herr Kubina, dazu?
Ja, doch noch die Nachfrage an Herrn Harms. Sie können sich jetzt zu Details sicher nicht einlassen, aber vom Grundsatz her geht es ja darum, dass die Russen ganz offensichtlich erheblichen Aufwand betrieben haben, rund um Murmansk ihre kritische Infrastruktur mit Blick aufs Nukleararsenal abzusichern. Können Sie vielleicht ein bisschen allgemeiner etwas dazu sagen, wie das Verteidigungsministerium derlei Bestrebungen des russischen Regimes bewertet und ob es Einflussmöglichkeiten gibt, dahingehend wenigstens in Zukunft solche Abflüsse von Technologie, wenn sie denn stattgefunden haben, zu verhindern?
Also nochmal zu dem Aspekt Abfluss von Technologie äußere ich mich nicht. Das ist nicht unsere Zuständigkeit. Ich kann noch mal was zur militärischen Einschätzung sagen. Wir beobachten das natürlich sehr genau und wir sind auch dort nicht blind. Wir sind also auch in der Domäne Unterwasser nicht blind, sondern widmen dem erhöhte Aufmerksamkeit. Sie wissen, dass die Bundeswehr auch Mittel vorhält, um beispielsweise ein Lagebild unter Wasser 24/7 zu erstellen. Wir kooperieren in dem Zusammenhang auch sehr eng mit den zuständigen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern im Maritimen Sicherheitszentrum in Cuxhaven. Und ich möchte auch noch mal verweisen darauf, dass die NATO diesem Thema Critical Underwater Infrastructure natürlich eine erhöhte Relevanz beigemessen hat. Es gibt also bei der NATO auch eine Entität, die sich damit beschäftigt. Und in dem Zuge hat Deutschland auch angeboten, bei Marinekommando in Rostock einen sogenannten COI-Hub, also ein Lagezentrum einzurichten, in dem alle Informationen zusammenfließen, die wir aus verschiedenen Quellen von verschiedenen Sensoren bekommen, um eben die Überwachung dessen, was unter Wasser passiert, sowohl in der Ostsee, aber auch in der Nordsee entsprechend da das Lagebild zu verdichten. Mit Blick auf den Nordatlantik, wir kommen ja gerade von einer
oder der Minister kommt gerade von einer Reise aus dem nordatlantischen Raum zurück. Er war in Island, in Kanada und gestern auch in Schottland. Sie wissen, dass wir in Kürze auch ein neues Waffensystem für die Bundeswehr erhalten, die P-8 Poseidon, entsprechende Seefernaufklärer, die wir einsetzen wollen, unter anderem auch von einer Basis in Schottland aus. Das ist das Tor zum Nordatlantik zukünftig. Und mit diesen Flugzeugen und mit anderen Fähigkeitsträgern, die wir haben, und dann mit U-Booten, haben wir zukünftig auch den Anspruch, uns verstärkt diesem Thema auch an der Nordflanke, also im Nordatlantik und im arktischen Raum zu widmen. Und es geht also darum, entsprechend auch mit den Sensoren, die wir dann auch mit diesen Flugzeugen bekommen, auch zur Überwachung der Unterwasserlage beizutragen.
Und wenn ich darf, noch ergänzend, Herr Menn, Sie wissen das nur zur Komplettierung des Gesamtbildes. Bei solchen Fällen kann es auch durchaus möglich sein, dass da Sicherheitsbehörden betroffen sind, über die wir von dieser Stelle nicht informieren. Das liegt auch in der Natur der Sache.
Herr Kubina hatte noch mal einen Zusatz, glaube ich.
Ja, eine Zusatzfrage ans BMVG. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Berichte darüber, dass die Russen auch Nord Stream 2 militärisch genutzt haben könnten oder zumindest eine militärische Nutzung vorbereitet haben, indem angeblich Sonare installiert wurden entlang dieser Pipeline-Stränge. Hat sich das völlig im Sande verlaufen? Behalten Sie das im Blick? Es könnte ja durchaus relevant sein, auch wenn an einer Stelle jetzt das Ding kaputt ist, für den Fall einer Konfrontation.
Da hat der Helle mir gerade einen Schutzwall gebaut, hinter den ich mich jetzt ganz zurückziehen möchte. Und dazu kann ich hier nichts sagen.
Herr Kubina, da gilt auch ein Satz. Gehen Sie davon aus, dass die Bundesregierung mit all den hier vorne versammelten Ressorts alle relevanten Dinge immer im Blick hat?
Herr Menn, noch mal dazu.
Naja, der erste Eindruck war, dass Sie das eigentlich nicht so auf dem Schirm haben. Aber trotzdem noch mal die Frage, also wie kann es sein, dass über 10 Jahre hinweg sensible Überwachungstechnik von deutschen Firmen an Russland verkauft wurde?
Herr Menn, da gilt das, was ich gerade gesagt habe, Ihre Schlussfolgerungen, die ziehen Sie, aber nur weil wir über Dinge von dieser Stelle nicht allzu freigebig berichten, heißt das nicht, dass wir nicht von Dingen wissen. Das wollte ich da mit dem Hinweis deutlich machen.
Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema, bitteschön.
Genau. Erst einmal, also ich wollte nur sagen, ich hätte 2 Ministerien, aber ich will mich jetzt nicht vordrängeln, warte dann brav, bis ich wieder nochmal drankomme. Erstmal eine Frage ans, vermute ich, Bundesfinanzministerium. Der Bund, der springt jetzt so ein bisschen in die Bresche für die US-Soldaten, die in Deutschland stationiert sind und übernimmt deren Gehälter. Können Sie sagen, um welche Summe es sich handelt, über welchen Zeitraum man die Zahlungen übernimmt? Ist da was verabredet? Ist da generell was verabredet? Und wie sind die Rückzahlungsmodalitäten? Danke.
Ja, dazu würde ich Sie gerne auch auf den Mittwoch verweisen. Genau diese Fragen wurden schon beantwortet. Aber ich kann Ihnen es noch mal kurz zusammenfassen. Es geht ja um den Shutdown und die Auswirkungen dazu. Das ist noch offen, ob die Zivilkräfte in Deutschland stationiert sind, auch wirklich davon betroffen sind, also weil das eben noch nicht geklärt ist. Aber es wurde eine Lösung gefunden, dass eben diese Zahlung der Gehälter sichergestellt ist, im engen Schulterschluss zwischen Bund und dem Land Rheinland-Pfalz. Und genau, es handelt sich da, das hatte ich aber auch am Mittwoch schon, wie gesagt, ausgeführt, um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, 43 Millionen Euro. Vielleicht aber dann, wie gesagt, nochmal der Verweis auch auf Mittwoch.
Dann höre ich da gerne rein und dann vermute ich auch, dass erklärt ist am Mittwoch, wie zurückgezahlt wird.
Genau, es kann ich Ihnen auch nochmal hier sagen, es handelt sich um eine Vorauszahlung und sobald dann die Zahlung der US-Seite erfolgt, wird es dann zurückgezahlt.
Dann Frau Kirschner mit einem neuen Thema, bitte. Ich kann jetzt gerade im Moment nicht sehen.
Richtig. Ist alles wunderbar. Ich bräuchte einmal das Landwirtschaftsministerium.
Dann tauschen wir einmal bitte.
Genau, ich habe eine Frage zur Ausbreitung der Vogelgrippe. Und zwar gab es da ja gestern Abend ein Treffen der Landesminister und des Bundeslandwirtschaftsministers. Können Sie sagen, was da besprochen wurde. Soll es Maßnahmen geben?
Ja, genau. Vielen Dank. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat sich dazu auch gerade schon geäußert in einem Statement um 10.30 Uhr. Vielleicht kann ich es noch mal kurz einordnen. Die Vogelgrippe breitet sich derzeit aus. Es ist ein starker Anstieg zu sehen, gerade über die letzten 14 Tage. Insgesamt sind die Zahlen jetzt nicht ungewöhnlich, die wir haben, aber der schnelle Anstieg ist das eine. Und natürlich die Zugvögel und die Kraniche. Das fällt auf, wenn so ein großer Vogel vom Himmel fällt, das ist natürlich nochmal was anderes. Noch dazu, wenn es gerade in der ganzen Zugformation ist, als wenn es jetzt ein vereinzelter Raubvogel irgendwo ist. Grundsätzlich sind die Zahlen aber jetzt nicht zwingend anders, als sie es vielleicht in den letzten Jahren waren. Nur der Anstieg ist hier etwas höher als sonst. Wir beobachten die Lage natürlich sehr genau, sind da in engem Austausch mit den Ländern. Dazu diente auch die gestern anberaumte Sitzung des Bundesministers mit den Ländern. Da wurde eben ausgetauscht, welche Maßnahmen die Länder gerade entsprechend vorbereiten. Grundsätzlich sind diese ja für die Tierseuchenbekämpfung zuständig, also das macht nicht der Bund. Das ist also ganz klar geregelt. Ziel ist es natürlich, die Ausbreitung der Geflügelpest so weit wie möglich einzudämmen und auch Gefahr abzuwenden, gerade von den tierhaltenden Betrieben. Wir selbst unterstützen die Länder mit dem Friedrich-Löffler-Institut. Das ist unser Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Das hat die Risikoeinschätzung mittlerweile auf hoch angehoben. Also das unterstreicht auch nochmal die Bedeutung, glaube ich, die hier vorherrscht für ein koordiniertes Vorgehen von Bund und Ländern. Also das FLI leistet hier zentrale wissenschaftliche Unterstützung, untersucht und bestätigt die Laborproben. Weil es gibt ja beispielsweise auch noch andere Krankheiten, an denen Vögel sterben können. Das heißt, man muss mal gucken, ist es nun wirklich die Vogelgrippe, an der das Tier gestorben ist oder nicht. Entsprechend zeigt die ganze Situation auch nochmal, wie wichtig auch die konsequente Einhaltung strenger Biosicherheitsmaßnahmen in den Betrieben selber ist, also in den Betrieben selbst, dass die auch darauf achten, die Vogelgrippe nicht vielleicht unvorsichtigerweise einzutragen und selbst zu schützen. Vielleicht auch noch zu Entschädigungsregelungen kann ich was sagen. Im Augenblick ist es so geregelt, dass es einen Höchstbetrag von 50 Euro gibt pro Tier, wenn dieses tatsächlich aufgrund behördlicher Anordnungen getötet werden muss. Also Höchstbetrag, das kommt dann eben immer auf das Tier an. Wir sind jetzt schon vor dem aktuellen Ausbruch bei der Europäischen Union vorstellig geworden, um diesen Höchstbetrag anzuheben, da es doch einige Tiere gibt, die da wertvoller sind, und haben auch schon dort die Genehmigung, den Höchstbetrag auf 110 Euro anzuheben. Das ist allerdings noch nicht im Gesetzgebungsverfahren, das muss jetzt noch gemacht werden. Das heißt, im Augenblick gilt es noch nicht, ist aber perspektivisch so möglich. Genau, zusätzliche Maßnahmen, die jetzt eben kommen, das liegt wie gesagt in der Zuständigkeit der Länder, die jetzt schauen müssen, auch bei sich vor Ort, wie sind eigentlich die Gegebenheiten wirklich und welche Maßnahmen sind dort am sinnvollsten.
Zusatz, Frau Kirschner? Dann nur kurze Nachfrage, wann erhoffen Sie sich denn, dass diese höhere Entschädigungszahlung dann in die Gesetzgebung sozusagen einfließt?
Na, das ist das Ziel. Also die 110 Euro wollen wir.
Moment, bitte. Jetzt. Der Zeitplan.
Achso, einen Zeitplan kann ich hier noch nicht nennen, aber wir wollen das natürlich so schnell wie möglich machen. Aber ich kann jetzt keine konkreten Daten nennen.
Dann Herr Thurer mit einem neuen Thema.
Frau Deschauer, wir hatten ja am Anfang der Woche schon mal über Georgien geredet und über die Tatsache, dass Botschafter Fischer zurückgerufen worden ist. Gibt es da neue Entwicklungen? Sie hatten gesagt, Sie würden das vielleicht schon diese Woche noch mal verkünden.
Genau, besten Dank. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass wenn ich was Neues erläutern und hinzufügen kann, das gerne hier im Gespräch auch möglicherweise in dieser Woche mache. Ich kann nur sagen, dass Gespräche andauern und noch mal erläutern, es geht um Konsultationen. Das heißt, das sind diplomatische Gespräche, die Botschafter ganz grundsätzlich dann an ihren quasi Heimatstandorten in der jeweiligen Hauptstadt führen. Und diese Gespräche dauern an und haben natürlich zum Thema, wie sehr Georgien sich in einer schweren Krise befindet, der aktuellen Entwicklung und den politischen Kurs des regierenden georgischen Traums und seine Abkehr vom europäischen Weg, der uns sehr besorgt, aber natürlich auch die Einlassungen gegenüber der Europäischen Union und Deutschland, die uns sehr besorgen und die wir als Bundesregierung nicht akzeptieren. Und über mögliche weitere Unterredungen oder auch mögliche weitere Schritte würde ich dann tatsächlich, wenn ich es berichten kann, hier tun.
Dann nochmal Frau Kollegin, bitte.
So, jetzt eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es geht um EHEC-Fälle. Dauert ja schon an, dass man diese wieder zu verzeichnen hat. Aktuell zwei neue Todesfälle. Können Sie dazu etwas Genaueres sagen? Beispielsweise auch die Info, aus welchen Bundesländern die Verstorbenen kommen. Und gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wo sich die Patienten, die Verstorbenen, angesteckt haben könnten? Ja, genau, das wären die Fragen.
Okay, also die Ministerin ist im stetigen Austausch mit dem RKI zu diesem Thema, muss aber sagen an dieser Stelle, dass ich Ihnen gerade keine weitere Information geben kann. Ich horche aber gerne nach und würde es dann nachreichen, aber aktuell liegt mir gerade nichts dazu vor. Reiche ich
auch,
gerne nach.
Auch nicht zu Ursachen.
Wie gesagt, reiche ich Ihnen gerne nach. Gut.
Noch ein Hinweis an dieser Stelle. Das Trinken im Saal ist nicht gestattet, wenn Sie vielleicht einen Blick auf die Saalordnung noch mal werfen. Und wir haben eine Nachreichung. Bitte schön, Frau Kopp.
Genau, wie Sie wissen, ist ja im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir eine Rückführungsoffensive durchführen, um die Ausreisepflicht noch konsequenter umzusetzen. Die Zuständigkeit für Ausreisen, Rückführungen, Abschiebungen liegt bei den Ländern. Der Bund, also wir unterstützen die Länder dabei sehr intensiv, um auch bestehende Ausreisepflichten konsequent umzusetzen. Und wie Sie auch wissen und wir hier bereits mehrfach ausgeführt haben, sind die Zahlen der Rückführungen bereits deutlich gesteigert. Das sind erste Erfolge, so viel vielleicht zur Einordnung allgemein vorweg. Wir können bestätigen, dass ein Flug nach Georgien stattgefunden hat. An Bord waren nach unserer Kenntnis 48 rückzuführende Personen und es handelte sich um einen Charterflug. Wir können nicht bestätigen, dass auch ein Leichnam zurückgeführt wurde.
Entschuldigung, so jetzt.
Können Sie bestätigen, dass Familienangehörige von Selim Khan Hangashvili an Bord waren? 8 bis 10 Menschen.
Zu einzelnen Personen, die mit an Bord waren, liegen uns keine Erkenntnisse vor.
Und können Sie sagen, wer diesen Charterflug organisiert hat und bezahlt hat?
Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Ich habe keine weiteren Wortmeldungen, doch Herr Krämer.
Ich wollte zum EU-Gipfel noch mal nachfragen an Herrn Hille. Können Sie noch mal sagen, wann jetzt die Entscheidung zu den Frozen Assets aus Russland fallen wird?
Das kann ich Ihnen in dieser Indikativ sozusagen nicht sagen. Unser Ziel ist, dass das so schnell wie möglich stattfindet. Der Bundeskanzler hat sich optimistisch gezeigt, dass das bis Ende des Jahres der Fall sein kann, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Ich hatte am Mittwoch dazu hier ja auch schon ausgeführt, dass das eine nicht unkomplizierte Operation ist, um die es sich da handelt. Und der Bundeskanzler hat ja gestern auch sowohl im Rat als auch vor der Presse Verständnis dafür gezeigt, was gerade Belgien für Bedenken und für im Moment noch für Herausforderungen sieht. Und das sind viele juristische, technische Fragen, die geklärt werden müssen. Und dafür hat die EU-Kommission jetzt den Auftrag bekommen. Der EU-Rat hat sich hinter dem Vorschlag des Bundeskanzlers versammelt. Und das ist die gute Nachricht, denn wir sind uns einig in dem Ziel, den Druck auf Russland weiter, immer weiter und deutlich zu erhöhen. Und da ist die Nutzung der Frozen Assets ein ganz zentraler Punkt, aber eben keine unkomplizierte Angelegenheit. Und deshalb wird das noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Der Auftrag liegt jetzt bei der Kommission, dafür die nötigen Prüfungen vorzunehmen und dann einen Vorschlag zu machen, wie das vonstatten gehen kann.
Darf ich nochmal nachhaken? Fürchten Sie nach den Beratungen von gestern weiterhin dann Gegenmaßnahmen der russischen Seite, also russische Enteignungen von deutschen Vermögenswerten in Russland? Oder hat man jetzt das Gefühl, dass man einen Weg findet, der quasi Gegenmaßnahmen vermeiden kann?
Das ist nichts, was man antizipieren kann, aber es gehört auch mit zur Betrachtung des Gesamtkomplexes, dass man sich natürlich über all diese möglichen Reaktionen und dann wiederum auch Reaktionen auf derartige mögliche Reaktionen Gedanken macht, um das System rechtssicher, und das ist uns wichtig, dass eine solche Nutzung der Frozen Assets rechtssicher vonstatten geht und auch die Implikationen, die das möglicherweise auf das Finanzsystem haben könnte und sowas mit einbezieht. Die Stichworte zeigen schon, in was für einer komplizierten Materie wir uns da bewegen. Es gibt dafür, das hat der Bundeskanzler gestern auch gesagt, keine Blaupause für eine derartige Maßnahme, und dementsprechend braucht es da erhebliche Gründlichkeit, und das nimmt einfach Zeit in Anspruch. Aber die gute Nachricht ist, dass sich der Europäische Rat hinter diesem Vorschlag des Bundeskanzlers versammelt hat.
Herr Polanski dazu?
Das wäre jetzt auch noch zum EU-Gipfel, aber ein anderer Schwerpunkt, wenn das okay ist.
Dann würde ich gerne erst die Frau Kollegin dran nehmen, bitte schön. Ja,
auch zum EU-Gipfel, aber anderer Schwerpunkt.
Anderer Schwerpunkt, okay. Dann ist es auch egal. Bitte schön, Herr Polanski.
Da haben wir doch den Herrn Kubiner.
Ja.
Zu den Frozen Assets, genau. Ja. Ja, ein großes Hindernis scheint ja zu sein, dass die belgische Regierung befürchtet, mit Schadenersatzforderungen von russischer Seite überzogen zu werden und dann darauf nicht alleine sitzen bleiben möchte. Sich also wohl Konkreteres als nur allgemeine Solidaritätsbekundungen der EU-Partner wünscht an der Stelle. Wie ist denn die Position der Bundesregierung dazu, einer etwaigen Verteilung von Lasten innerhalb der EU für einen solchen Fall zuzustimmen?
Der Bundeskanzler hat gesagt, dass er die Bedenken und Herausforderungen, die der belgische Premierminister zum Ausdruck gebracht hat, teilt, und er wahrscheinlich, wenn er in der Lage wäre, genauso argumentieren würde. Und von daher, das ist eine dieser wichtigen Dimensionen. Wie kann man es bewerkstelligen, dass eben nicht Belgien das Land ist, was das Risiko trägt, weil das kann ja nur so sein, dass das in der Europäischen Union gemeinschaftlich getragen wird. Und genau darum drehen sich die Prüfungen, wie ein solcher Mechanismus aufgesetzt werden kann, damit nicht Belgien, sondern die Europäische Union geschlossen das Risiko, was mit dieser Maßnahme verbunden ist, trägt.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann ein Zusatz noch. Wie kommt es, dass der Kanzler bereits eine Einigung verkündet und sagt, alle Mitgliedstaaten hätten zugestimmt, und gleichzeitig der französische Präsident noch Bedenken geltend macht? Offenkundig gibt es doch keine Einigung. Wie kam es dazu, dass Merz offenbar falsch informiert war an der Stelle?
Sie sprechen jetzt nicht von den Frozen Assets, sondern Sie sprechen jetzt vermutlich von Mercosur.
Ja.
Nicht Frozen
Assets. Okay, Frozen die Assets, Kommunikationspanne liegt auf meiner Seite.
Ja, da vielen Dank, dass wir das aufklären konnten. Also es ging im Europäischen Rat darum, das Verfahren im Weiteren in Bezug auf Mercosur zu besprechen. Und hat der EER beschlossen, den EU-Botschaftern im ASTV den Auftrag zu erteilen, alle technischen Vorbereitungen für eine Unterzeichnung zu treffen. Und nach Aussage von Ratspräsident Costa soll diese Unterzeichnung ja noch bis Ende des Jahres stattfinden. Er hat den 19.12. genannt, und das ist eine Tatsache, die uns sehr freut, dass der Prozess damit sich einem Ende nähert, denn Sie kennen die deutsche Position zu Mercosur. Europa braucht Mercosur, und deshalb haben wir uns auch immer sehr, sehr klar für dieses Freihandelsabkommen eingesetzt. Und jetzt ist die weitere Schrittfolge geklärt, und das war das, was der Bundeskanzler gestern Abend in seinem Statement gesagt hat.
Herr Höfel.
Anderes Thema aber. Es waren noch andere EU-Gipfel.
Ja, gut, dann Herr Polanski.
Genau, zu Mercosur. Das war aber gestern schon ein bisschen weitgehender, die Äußerung des Bundeskanzlers. Also er sagt, das Thema ist jetzt vom Tisch und es gibt eine Einigung. Und Österreich sagt explizit, das ist nicht der Fall und man könne nicht zustimmen. Also nochmal die Frage, was hat denn den Bundeskanzler bewogen? War er da falsch informiert oder Oder ja, was hat ihn bewogen, das zu behaupten, was offenbar nicht der Fall ist?
Es gibt eine Einigung über das weitere Verfahren bis zu einer Unterzeichnung des Abkommens. Er kann das Abkommen gar nicht unterzeichnen. Es ging jetzt darum, Einigkeit darüber herzustellen, was die nächsten Schritte sind. Und der nächste Schritt ist, und das hat der ER beschlossen, dass die Botschafter beauftragt sind, alle technischen Vorbereitungen zu treffen, damit das Abkommen noch in diesem Jahr, wie es Ratspräsident Costa gesagt hat, unterschrieben werden kann. Das ist das, worüber der ER gestern abgestimmt hat. Und ansonsten können wir noch unter drei gehen, dann
unter eins und kommen zurück auf die Kollegin, bitteschön.
Hat sich soeben erledigt.
Okay. Dann hatte ich noch Herrn Höfele mit einem neuen Thema.
Ja, jetzt noch ein kurzes anderes Thema. Israel ans Auswärtige Amt. Sie haben am Mittwoch die Reisehinweise für Israel aktualisiert, aber da wurden so ein paar Worte einfach nur verändert. Das war für uns gar nicht so leicht zu verstehen, ob jetzt sich die Sicherheitslage wirklich im ganzen Land etwas verbessert hat. Können Sie das nochmal irgendwie ausführen?
Ich glaube, wir haben die Sprache hinsichtlich von Reisen in den Norden Israels nördlich der Straße 85 und deren Verlängerung wird dringend abgeraten angepasst. Und ich kann Ihnen sagen, dass vor knapp, das können Sie auf der Webseite quasi dann nochmal nachlesen. Inhaltlich kann ich Ihnen sagen, dass wir natürlich die Reise- und Sicherheitshinweise aktuell halten, uns immer die Lage vor Ort anschauen, diese genau betrachten. Und das führt in dem Fall dazu, dass die vor knapp einem Jahr zwischen Israel und Libanon, also unsere Einschätzung, geschlossene Waffenruhe wird bisher weitgehend eingehalten. Das hat uns dazu veranlasst, die Reisewarnung zumindest für den Norden zu einem Abraten herunterzustufen. Also das ist quasi die Anpassung im Wording. Vor Reisen in den Gazastreifen, das Gebiet um den Gazastreifen und in das Westjordanland mit Ausnahme von Ostjerusalem wird auch weiterhin gewarnt. Insofern ist es eine Differenzierung für dieses eine Gebiet. Und wir prüfen natürlich täglich, wöchentlich und passen an, sollten sich Entwicklungen ergeben, die das dann sich dort widerspiegeln.
Dann habe ich jetzt aber wirklich keine Wortmeldungen mehr.
Punktlandung.
Und sage Dankeschön für diesen Freitagmittag. Vorbeugst nicht, ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, ein schönes Wochenende später dann.
I'm thinking.